Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht mit diesem ganzen Vorsätze machen und so, ob ihr das macht, ob ihr das vielleicht mal gemacht habt, aber dann irgendwann gesagt habt, ach, das bringt doch eh nichts oder ach, das ist doch völlig künstlich und willkürlich, sich zum neuen Jahr dann irgendwelche Vorsätze zu machen. Gibt da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich mache das eigentlich nicht bewusst, dass ich mir zum neuen Jahr so Vorsätze mache. Aber dieses Jahr hat sich das bei mir so ein bisschen so ergeben. Diese Zeit zwischen den Jahren, die ist ja in der Regel doch was ruhiger. Und da kommt man dann auch schon mal zur Besinnung. Und da wird einem das ein oder andere dann auch bewusst, wie es in unserem Leben aussieht. Vielleicht auch Sachen, wo wir merken, okay, da müsste man Anpassungen vornehmen. Und dann ergibt sich dadurch dann doch quasi wieder sowas wie Vorsätze für das neue Jahr. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du jetzt so dastehst und den Eindruck hast, ja, manche Sachen, die müsste ich oder die will ich im nächsten Jahr verändern. Manches, das möchte ich neu anfangen, anderes, das möchte ich ein Stück weit hinter mir lassen. Und ich meine jetzt bei den Sachen mit hinter mir lassen, natürlich, das kann sowas sein, was offensichtlich schlecht ist und was ich endlich loswerden will. Aber vielleicht merkt man manchmal auch, das war gut, dass ich es gemacht habe und das war richtig und das war wichtig, aber jetzt ist was anderes dran. Und dann fragt man sich aber gleichzeitig vielleicht, ja, jetzt habe ich diese Sache gemacht. Wie kann ich sicherstellen, dass es doch in irgendeiner Weise noch weiterlebt, was ich angefangen habe? Oder nehmen wir heute das Abendmahl. In gewisser Weise, oder nicht nur in gewisser Weise, es war der Hauptzweck von Jesu Kommen, für uns zu sterben, wegen unserem Sündenproblem. So weit, so gut, aber Jesus hat ja auch vorher was gemacht und diesen Dienst, den er getan hatte, der hat ja jetzt zwangsläufig damit aufgehört, dass er gestorben bzw. dann in den Himmel aufgefahren ist. Und da stellt sich auch wieder die Frage, wie stellt man sicher, dass dieses Werk, dass dieser Dienst, den Jesus getan hat, dass der weitergeführt wird, dass es nicht einfach nur so, wie es zig charismatische religiöse Figuren in der Weltgeschichte gegeben hat, die für ein paar Jahre gewirkt haben und dann waren sie weg vom Fenster und dann ist die Bewegung auch wieder gestorben. Also wie stellt man sicher, dass der Dienst weiterlebt? Wie stellt man auch sicher, dass es nicht verfälscht wird, was man selbst getan hat, dass die Nachwelt nicht hingeht und das, was man selbst getan hat und gesagt hat, nimmt und es irgendwie verdreht, wie es den Leuten so passt. Und wenn wir uns heute anschauen, welche verschiedenen Vorstellungen über Jesus zum einen in den Gemeinden, aber dann noch viel breiter überhaupt in dieser Welt existieren, dann ergibt sich schon die Frage, welches Jesusbild ist denn jetzt richtig? Was geht denn wirklich auf Jesus zurück und was ist die Wahrheit über Jesus? Hat Jesus sich vielleicht auch schon darüber Gedanken gemacht, über dieses Problem, dass er nur eine Zeit lang wirken würde? Hat er sich vielleicht Gedanken darüber gemacht, wie er das sichern könnte, quasi sein Erbe, dass das, was er angefangen hat, auch in zuverlässiger Weise weitergeführt wird? Und ich denke, das hat er getan. Ich denke, wir werden heute sehen in der Predigt, dass Jesus selbst die Fortsetzung seines Dienstes gesichert hat. Ich möchte euch bitten, dazu Markus 3, Verse 13 bis 19 aufzuschlagen. Markus Kapitel 3, ab Vers 13. Und interessanterweise hat er sich diese Gedanken schon ziemlich am Anfang von seinem Dienst gemacht. Also wir sind noch immer noch ganz früh in Jesu Dienst und schon da beginnt die wichtigste Vorbereitung für die Zeit danach. Ich lese. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien, damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12 und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Thaddäus und Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Der Text fängt an mit, und er stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Lukas gibt uns hier noch eine ganz interessante Zusatzinformation, was Jesus noch davor gemacht hat. Das ist Lukas 6, Verse 12 und 13. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinaufging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Jesus hat gewusst, irgendwie muss es nach mir weitergehen. Und ich brauche zuverlässige Leute, die das Werk fortführen nach mir. Wie kann ich zuverlässige Leute finden? Vielleicht erinnert ihr euch, ganz am Anfang von Jesu Dienst hat er sehr schnell viele Leute angezogen und nicht nur das, er hatte auch sehr schnell viele Jünger, viele Leute, die ihm nachgefolgt sind. Und an einer Stelle später, Johannes 6 ist da die deutlichste Stelle, gab es immer wieder Zeitpunkte, wo sich dann aber auch wieder viele von ihm abgewandt haben, die eigentlich seine Nachfolger waren und die ihm vorher nachfolgen wollten. Das ist die Frage, wie findet man zuverlässige Leute, um ihm zu folgen. Jetzt könnte man sagen, ja, Jesus kann ja Gedanken lesen, hat er sich irgendwelche Leute geschnappt. Wir lesen was anderes. Wir haben gelesen, Jesus ging auf diesen Berg und dann hat er die Jünger zu sich gerufen, aber was er vorher gemacht hat, er hat die ganze Nacht im Gebet auf diesem Berg verbracht. Ganze Nacht die Leitung Gottes gesucht für diese wichtige Entscheidung, die er zu treffen hatte. Er hatte eine Vielzahl von Jüngern und aus denen würde er jetzt 12 aussuchen, die sein Werk fortführen sollten. Hat Gott gebeten um Leitung? Wer soll es sein? Er hat Gott sicher auch um Beistand gebeten für diese 12 Jünger, die er auswählen würde. In Johannes 17 sehen wir das explizit, wo das dann wirklich ganz am Ende von Jesu Dienst war. Aber mit Sicherheit hat er auch an dem Punkt schon für die Jünger gebetet, dass sie ja, Kraft bekommen, dass sie wachsen, dass sie es verstehen, was er ihnen beibringen möchte, dass sie zuverlässig sind, dass sie treu sind und dass sie den Dienst richtig weiterführen. Und diese Lektion, dieses Beispiel hat sich die frühe Gemeinde zu Herzen genommen und ist diesem Beispiel gefolgt. Wenn es in der frühen Gemeinde Entscheidungen zu treffen gab, dann lesen wir immer wieder, dass sie sich versammelt haben und gemeinsam für die Sache gebetet haben. Und Gott hat dann gezeigt, wie die Entscheidung getroffen werden sollte. Das war zum Beispiel, als die Apostel Unterstützung brauchten in praktischen Diensten und dann 7 Männer ausgewählt wurden, um diesen Dienst zu tun. Das lesen wir in Apostelgeschichte 6. Oder wir lesen es bei der Gemeinde in Antiochia, wo Gott klar gemacht hat, dass Paulus und Barnabas in die Mission gehen sollen. Und was tun sie? Sie beten für den Missionsdienst. Sie haben sie auch schon vorher gebetet. Als sie gemeinsam gebetet haben, hat Gott ihnen das gezeigt, dass sie diese beiden aussenden sollen. Als Paulus und Barnabas in den Gemeinden Älteste einsetzen, beten sie vorher und sie beten dann für diese Menschen. Und auch von Timotheus lesen wir, dass er mit Gebet in sein Amt, in seinen Dienst eingeführt wurde. Und wenn Jesus schon Gebet nötig hatte zur Leitung, wenn wir dieses Beispiel sehen, wie seine Apostel ihm gefolgt sind, zu beten, wenn es um wichtige Fragen ging. Ich denke, dann ist klar, dass die Anwendung für uns ist, dass es auch für unsere Entscheidungen, für die Entscheidungen, die wir treffen, unerlässlich ist, dass wir dafür beten, dass wir richtige Entscheidungen beten, dass Gott uns leitet und uns zeigt, wie wir uns entscheiden sollen. Einzeln für unsere persönlichen Entscheidungen, aber auch besonders als Gemeinde, dass wir beten und dann die Entscheidungen treffen und nicht umgekehrt. So, das war die Grundlage, wie Jesus seine Entscheidung getroffen hat, wer seinen Dienst, wer sein Werk fortführen sollte. Dann sehen wir jetzt, dass Jesus sich diesen engeren Kreis der Jünger organisiert. Wir haben gelesen, Jesus ruft zu sich diejenigen, die er wollte. Also Jesus ruft den einen von diesem ganzen Kreis von Jüngern, die da waren, aber den anderen auch nicht. Und so sind es nur 12 von denen, die insgesamt vorhanden sind, die insgesamt bereit sind, seine Jünger zu sein. Jesus wählt aus. Und das wird auch, je nachdem, ich weiß nicht, ob es in euren Übersetzungen durchkommt, dieses die er wollte, das müsste irgendwie kursiv oder unterstrichen oder fettgedruckt eigentlich sein, weil da extra die intensive Form des Pronomens verwendet wird und sowas gibt es halt im Deutschen nicht. Aber es ist wirklich, die Betonung ist hier darauf, dass Jesus ausgewählt hat. Es sind nicht die Jünger, die sich in diese Stellung begeben haben. Es sind nicht die Jünger, die sich zu Führern der Gemeinde gemacht haben, sondern es war Jesus, der sie ausgewählt hat und der diesen Kreis schafft von Jüngern, die besonders verlässlich sein sollen. Ich habe schon gesagt, an einem Punkt haben sich sehr viele abgewandt, die 12 haben sich nicht abgewandt. Wir lesen in den Evangelien dann im weiteren Verlauf oft oder meistens einfach von den Jüngern. Es ist nicht so, dass Jesus dann alle, die nicht zu den 12 gehört haben, nach Hause geschickt hat und gesagt hat, mit euch kann ich nichts anfangen. Wir lesen eigentlich meistens, dass da ein sehr viel größerer Kreis war. Nur gelegentlich lesen wir explizit von den 12 oder von den Aposteln, sondern es war immer noch eine offene Bewegung und es gab ja auch viele, die Jesu Nachfolger waren. Es waren zumindest 120, auch nachdem Jesus gestorben war, die ihm die Treue gehalten haben. Also es gab immer einen weiteren Kreis und es gab diese weiteren Jünger. Aber die 12 waren eben ausgewählt, den Dienst von Jesus fortzuführen und zu sichern. Das macht auch der Begriff Apostel deutlich, der für sie verwendet wird. Markus, aus dem wir gelesen haben, der verwendet den Begriff Apostel hier nicht, Matthäus in der Parallelstelle schon. Und Apostel heißt eben erstmal wörtlich einfach Gesandter. Und wir lesen bei Matthäus, und auch in allen anderen Evangelien an späterer Stelle, dass die Jünger von Jesus ausgesandt wurden zum Dienst, nämlich zu predigen, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Also genau das Gleiche zu tun, was Jesus auch gemacht hat. Jetzt lesen wir im Neuen Testament in verschiedener Bedeutung von Apostel, weil es eben kein Fremdwort damals war, sondern ein ganz normaler Begriff der Sprache, ist einfach erstmal diese Grundbedeutung da, dass es Leute sind, die von jemandem ausgesandt werden. Und deswegen wird der Begriff auch breiter verwendet und nicht nur für die 12. Wir lesen zum Beispiel in diesem Sinne von Barnabas, von Epaphroditus, von Andronikus, von Junias und auch von nicht namentlich genannten, die in diesem Sinn als Apostel bezeichnet werden, weil sie ausgesandt werden, um bestimmte Dinge zu tun. Dann haben wir aber auch noch diese besondere Bedeutung, diese engere Bedeutung, wo es klar ist, dass nur die 12 damit gemeint sind. Und das beste Beispiel dafür ist in Apostelgeschichte 1. Wir wissen, aus 12 sind zu diesem Zeitpunkt nur noch 11 geworden. Und Petrus spricht an, wir müssen unseren Kreis wieder vervollständigen. Wir brauchen wieder einen weiteren. Wir brauchen noch einen zwölften Apostel. Und was war die Voraussetzung, um Apostel in diesem engeren Sinne zu sein, in diesem Sinne von die Leute, die von Jesus autorisiert sind, sein Werk fortzuführen? Was war die Voraussetzung, dass man von Anfang an dabei war, es miterlebt hat und alles bezeugen konnte? Was nützt es denn, wenn jemand jetzt an Pfingsten gleich zum Glauben kommt? Was will er den Leuten denn über Jesus sagen? Er kannte Jesus ja nicht. Die Apostel mussten solche sein, die Jesus selbst erlebt haben und Jesus selbst kannten, selbst gehört haben. Nur solche konnten sichern, dass die Wahrheit über Jesus überliefert wird. Und wenn diese 12 Jünger jetzt als Apostel bezeichnet werden, dann ist das schon auch ein sehr gewichtiger Ausdruck. Ich weiß nicht, was wir so von Gesandten denken, das macht irgendwie keinen großen Eindruck. Aber damals, das wird schon im Alten Testament deutlich, es ist auch in der jüdischen Vorstellung ganz präsent, dass der Gesandte mit der gleichen Autorität handelt wie der Sendende. Derjenige, der geschickt hat, ist ja nicht vor Ort. Deswegen hat derjenige, den er geschickt hat, die Autorität, vollkommen im Namen von dem zu handeln, der ihn geschickt hat. Und deswegen fasst die jüdische Tradition diesen Gedanken wie folgt zusammen: Der von einem Menschen Gesandte ist der Mensch selbst. Und das steckt durchaus im Hintergrund, wenn wir uns Gedanken machen über die Apostel, was es bedeutet, von Jesus gesandt zu sein. Sie waren diejenigen, denen es Jesus anvertraut hat, vollkommen in seiner Autorität und in seinem Namen zu sprechen und das weiterzuführen, was er angefangen hat. Warum müssen es gerade 12 sein? Ist 12 jetzt organisatorisch vielleicht eine besonders günstige Zahl? Ich glaube, wenn man es so gremientechnisch überlegt und betrachtet, ist 12 wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel. Also es ist nicht unbedingt jetzt was irgendwelche Organisationsgurus vermutlich stützen würden, dass sie sagen, ja, es sollten am besten ein Kreis von 12 Leuten sein, die irgendwas führen. Das ist wahrscheinlich zu groß. Nein, es bezieht sich ganz offensichtlich auf Israel. Das wird aus manchen Stellen auch sehr deutlich, wo die 12 Apostel eben neben den 12 Stämmen stehen. Israel bestand ja aus 12 Stämmen, deswegen 12 Apostel. Aber wie ist da denn jetzt genau der Bezug? Zu Jesu Zeit waren ja offensichtlich nur 2,5 Stämme noch verblieben von den 12. Also es war nicht so, dass, und es war ja auch nicht so, dass Jesus sich jetzt Gedanken gemacht, okay, Petrus nehme ich, der stammt aus dem Stamm Juda. Dann nehme ich Johannes, der stammt aus dem Stamm Levi. Dann nehme ich Jakobus, ach Mist, das ist ja sein Bruder, dann kommen wir schon gar nicht mehr auf 12 Stämme. Also so war es nicht gedacht, dass sie in diesem Sinne alle 12 Stämme repräsentieren, aber es war einfach dieses Bild von 12. Und 12, das steht auch für eine Vollzahl. 12, wie zum Beispiel 12 Monate im Jahr. 12 Apostel, wie die 12 Stämme, die eigentlich das ganze Israel repräsentieren. Und so sind die 12 auch ein Zeichen dafür, dass Jesus das ganze Volk Gottes wiederherstellt. Und es ist also eher ein Hoffnungszeichen für Israel als ein Zeichen, dass Israel jetzt ersetzt wird, weil da andere 12 sind, sondern ein Zeichen, dass die Wiederherstellung für Israel noch bevorsteht und dass Gott die 12 Zahl, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. Okay, das war jetzt vielleicht etwas technisch. Was nehmen wir daraus? Wir können zuerst daraus ganz klar festhalten, dass wenn wir uns die Frage stellen, ja, wer war Jesus wirklich, welches Jesusbild ist korrekt, dass Jesus sich selbst diese Gedanken gemacht hat und Vorkehrungen getroffen hat, dass alles treu überliefert wird, was er gesagt und getan hat. Und er selbst hat diese bestimmt und autorisiert, dass sie seine Botschaft sichern und verbreiten. Wenn man so liest, diese Aufzählung der 12, Markus hat das ja dann ein paar Jahre später geschrieben, kann man sich fragen, ja, warum werden denn diese 12 da jetzt aufgezählt? Hätte es nicht gereicht, dass Jesus einfach irgendwelche 12 genommen hat? Nein, es war wichtig zu sagen, diese 12 waren es, die die Überlieferung sichern sollten. Und sicherlich auch für die Gemeinde diese Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber diesen 12, der Respekt, der aus diesem Rückblick kommt und auch die Dankbarkeit, dass Jesus sich die Gedanken gemacht hat und die Überlieferung gesichert hat und dass sie nicht auf irgendwelche Spekulationen angewiesen waren, sondern diese Augenzeugen hatten. Da will man noch ein Stück zurücktreten. Das können wir ja jetzt nicht über uns sagen, dass Jesus auch uns in der gleichen Weise ausgewählt hat wie die 12 Apostel. Aber dieser Gedanke der Auswahl ist ja nichts, was nur auf die Apostel bezogen ist. Und in dem Sinne sind auch wir ausgewählt zum ewigen Leben. Und dieser Gedanke der Auswahl, was ist an diesem Gedanken so wichtig oder warum bringt die Bibel den immer wieder? Das Besondere an dem Gedanken ist, dass unser Heil an etwas liegt, was außerhalb von uns selbst ist. Und das haben die Reformatoren so stark betont, nachdem sich die katholische Kirche so völlig in menschlichen Werken verfangen hat und darin, wie wir als Menschen es irgendwie schaffen können, Gott gnädig zu stimmen. Nein, Gott hat uns ausgewählt. Er hat und deswegen ist unser Heil sicher, weil es außerhalb von uns ist, weil es auf Gott zurückgeht. Oder um es in der Sprache des Johannesevangeliums auszudrücken, dieses Bewusstsein, Gott hat mich gezogen und dadurch überhaupt erst dahin gebracht, dass ich glauben konnte. Und dann weitergehend dieses Bewusstsein, niemand wird uns aus der Hand Jesu bzw. aus der Hand des Vaters rauben. Jesus hat mich ausgewählt. Ich bin in ihm sicher. Dann schauen wir uns doch jetzt mal Jesu Team an. Was war die Elite der Menschheit, die er erwählt hat, um seine Arbeit fortzuführen? Und es wird gleich deutlich, dass es eine relativ bunte Truppe war, die Jesus da um sich geschart hat. Ich habe eine Illustration gefunden, die ich einigermaßen gelungen fand und die ich euch deswegen vorlesen wollte. Werter Klient, vielen Dank, dass Sie uns die Lebensläufe der 12 Personen zugesandt haben, die Sie für Managerpositionen in Ihrer neuen Organisation ausgewählt haben. Sie alle haben sich einer Vielzahl unserer Tests unterzogen. Wir haben die Ergebnisse computergestützt ausgewertet und individuelle Gespräche für Sie alle mit unserem Psychologen und unserem Berufseignungskonsultant durchführen lassen. Die Profile haben wir Ihnen beigefügt. Sie werden sie sorgfältig studieren wollen. Als Teil unserer Dienstleistung hier ein paar überblickshafte Ausführungen zu Ihrer Unterstützung. Diese Ausführungen fassen die Eindrücke des Teams zusammen und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt. Nach Meinung unseres Mitarbeiterstabes fehlt es den meisten Ihrer Kandidaten am nötigen Hintergrund, Ausbildung und beruflicher Eignung für die Art von Unternehmung, die Sie führen. Sie verstehen sich auch nicht als Team. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Suche nach Personen fortzusetzen, die über Erfahrung in Führungsverantwortung und über nachgewiesene Kompetenzen verfügen. Simon Petrus ist emotional unausgeglichen und neigt zu Temperamentsausbrüchen. Andreas verfügt über keinerlei Führungsqualitäten. Die beiden Brüder Jakobus und Johannes stellen ihren persönlichen Vorteil über die Treue zur Firma. Thomas weist eine hinterfragende Einstellung auf, die geneigt ist, die Teammoral zu unterminieren. Wir sehen es als unsere Pflicht, an Ihnen mitzuteilen, dass Matthäus auf der schwarzen Liste der Kommission für Berufsethik steht. Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, haben definitiv radikale Tendenzen und weisen einen stark ausgeprägten manisch-depressiven Einschlag bei unseren Persönlichkeitstests auf. Einer ihrer Kandidaten jedoch zeigt großes Potenzial. Er ist ein fähiger, einfallsreicher Mann, der hervorragend neue Geschäftsbeziehungen erschließen kann, eine ausgeprägt wirtschaftliche Denkweise aufweist und über Kontakte zu einflussreichen Personen verfügt. Er ist hochmotiviert, ehrgeizig und verantwortlich. Wir empfehlen Judas Iskariot als Ihren Stellvertreter und Ihre rechte Hand. Alle anderen Profile sind selbsterklärend. Wir wünschen Ihnen Erfolg in Ihrer neuen Unternehmung. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Consulting-Büro. Ja, es ist schon die Frage, wenn wir uns die Evangelien anschauen, warum die 12? Was hast du an denen gefunden? Warum diese 12? Jesus, warum hast du diese 12 ausgewählt? Oder vielleicht noch interessanter, warum ich? Warum hast du mich ausgewählt? Und wenn wir uns die Jünger jetzt so anschauen, vielleicht kann man sich die Gedanken machen, dass man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch wiedererkennt. Vielleicht Stärken, vielleicht Schwächen, vielleicht einfach so persönliche Einschläge und Tendenzen. Zu Petrus habe ich hier super viel stehen. Das werde ich auf keinen Fall schaffen. Über Petrus müssen wir an anderer Stelle ausführlicher sprechen. Petrus ist so hervorgehoben, dass wenn man es nimmt, wie oft er erwähnt wird und wie viele Begebenheiten von ihm erzählt werden, dass es mehr ist als von allen anderen zusammen. Er hat einfach diese super hervorgehobene Stellung. Deswegen jetzt nur die absoluten Eckpunkte. Er hieß eigentlich Simon, hat von Jesus diesen Beinamen zuerst im aramäischen Kephas bekommen. Das bedeutet eben Stein. Und unter diesem Namen Kephas war er auch dann in der Gemeinde bekannt. Das wird deutlich aus den Paulusbriefen, wenn wir den Galaterbrief oder den ersten Korintherbrief nehmen, also sehr frühe christliche Briefe, dann steht da nicht Petrus, sondern noch die aramäische Form, die üblich war, nämlich Kephas. Und später hat man es dann ins Griechische übersetzt, wo das Christentum immer griechischer wurde und deswegen dann den Namen Petrus, der genauso Stein bedeutet, verwendet. Simon Petrus wird in den Listen immer als Erster genannt und er gehört zu dem allerengsten Kreis. Es gab bei den 12 Jüngern noch einen Kreis von 3 Jüngern, die Jesus für manche Dinge besonders ausgesondert hat. Dazu kommen wir gleich noch bei Jakobus und Johannes. Das wahrscheinlich wichtigste Ereignis im Leben von Petrus, während er mit Jesus unterwegs war, war, dass er derjenige erkannt hat, Jesus ist der Messias, Jesus ist Gottes Sohn und dass er dieses Bekenntnis ausspricht. Und von da an steht er noch mehr im Vordergrund in den Evangelien. Wir lesen dann, dass auch vieles nicht so erfolgreich war, was Simon Petrus getan hat. Verschiedene Weisen von Scheitern. Das deutlichste vielleicht, als Petrus Jesus fragt, ja, du sagst immer, du gehst weg und wir können nicht mit dir kommen. Ich bin bereit, dir überall hin zu folgen. Und Jesus dann ihm sagen muss, nicht mehr lange, ein paar Tage noch und dann wirst du mich sogar verleugnen. Du wirst sagen, dass du mich kennst und niemals was mit mir zu tun gehabt hast. Und genau das ist ja dann auch passiert. Aber wie sich Jesus dann nach der Auferstehung wieder dem Petrus annimmt und ihn zur Besinnung bringt, ihn fragt, ob er ihn liebt oder ob er immer noch nichts von Jesus wissen will. Petrus besinnt sich natürlich und Jesus vertraut ihm dann seine Gemeinde an. Und so richtig durchstarten tut Petrus dann nach Pfingsten, als er den Heiligen Geist bekommen hat. Und ich denke, das ist so der wichtige Schlüssel und auch das entscheidende Ergebnis, dass aus den 12, ja, manche Leute sagen 12 Versagern, das ist vielleicht zu viel und das ist auch zu hart und das ist zu arrogant von oben herabgesprochen. Aber aus diesen 12, die in den Evangelien jede Menge Fehler machen, werden dann auf einmal die 12 Apostel, die der Gemeinde in beeindruckender Weise vorstehen, eben durch Pfingsten, durch die Gabe des Heiligen Geistes. Dann hält Petrus auf einmal seine Pfingstpredigt und leitet die Gemeinde in vielfacher Weise an. Schreibt später noch 2 Briefe, 1. Petrusbrief und 2. Petrusbrief. Und er ist nach der kirchlichen Tradition derjenige, der Zeuge hinter dem Markus-Evangelium ist. Dann haben wir Jakobus und Johannes. Auch zu denen sagt die Bibel noch relativ viel. Deswegen auch das abgekürzt. Man kann sich erschließen, dass sie Cousins von Jesus waren, dass ihre Mutter Salome die Schwester von Maria war und auf diese Weise waren sie dann eben mit Jesus verwandt. Neben dem Namen der Mutter Salome ist eben auch der Name des Vaters Zebedäus sehr bekannt und Jesus gibt ihnen noch diesen Beinamen Donnersöhne. Dürfte wohl auf ihr Temperament sich beziehen, auch wenn es nicht eindeutig erklärt ist, woher das kommt. Aber Jesus hat ihnen diesen Beinamen gegeben. Und wir kennen vielleicht diese Geschichte, als Jesus gegen Ende seines Dienstes von Galiläa Richtung Jerusalem zieht. Er will durch Samaria und fragt da die Leute, ob sie ihn aufnehmen können, ob er in diesem samaritanischen Dorf irgendwo unterkommen und übernachten kann. Und die Leute wollen ihn nicht haben. Und dann sagen eben diese 2, die dann den Beinamen Donnersöhne tragen, ja Gott, Jesus, wollen wir nicht einfach Feuer vom Himmel regnen lassen und die alle vernichten. Vielleicht hat dieser Beiname was damit zu tun. Sie waren beide Fischer gewesen, wie Petrus und Andreas auch, und in diesem Sinne selbstständig, beziehungsweise im Unternehmen von ihrem Vater. Sie sind den anderen Jüngern dadurch negativ aufgefallen, dass sie mit Unterstützung ihrer Mutter Jesus gebeten haben, ob sie nicht den Platz rechts und links von Jesus haben dürften, wenn Jesus sein Reich aufrichtet. Also daher kommt dieser Gedanke, dass sie nichts vom Team wissen wollten und mehr an ihr eigenes Fortkommen gedacht haben. Die beiden haben zum innersten Kreis Jesu gehört. Es gibt einige Anlässe, wo Jesus nicht alle 12 mitnimmt, sondern nur diese 3. Das eine war, wo er die Tochter eines Synagogenvorstehers auferweckt hat. Dann bei der Verklärung, als ihm Elia und Mose erschienen sind. Und in Gethsemane war er zwar mit den 12, aber dann ist er ein Stück weitergezogen mit diesen 3. Die sind dann auch in der frühen Gemeinde sehr wichtig und tragen mit Petrus zusammen und leiten, tauchen mit ihm in verschiedener Funktion auf. Und Jakobus wird dann schon relativ früh auch hingerichtet. Und von Johannes haben wir eben das Johannesevangelium, die Johannesbriefe und die Offenbarung. Auch zu den beiden gäbe es noch mehr zu sagen und das vielleicht an geeigneter Stelle. Aber jetzt schauen wir uns noch mal die anderen an, die man vielleicht gar nicht so richtig kennt. Da haben wir zuerst Andreas. Andreas war der Bruder von Petrus und ich weiß nicht, ja, wie das gewesen sein muss. Sein Bruder und 2 andere haben zum innersten Kreis gehört und er war ein Jünger, bevor Petrus ein Jünger war, aber er hat irgendwie nicht zu den Leuten gehört. Wir lesen zumindest nichts, dass er davon einen schweren psychischen Knick mitgenommen hat, sondern er scheint es irgendwie verwunden zu haben, dass er jetzt nicht ganz zur allerhöchsten Elite gehören durfte. Andreas fällt durch die eine Stelle so ein bisschen auf, bei der Speisung der 5000, wo die Frage ist, ja, da sind jetzt super viele Leute und wie sollen wir die jetzt alle ernähren? Und dann sagt Andreas, da ist ein kleiner Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Und dann sagt er, aber was ist dies unter so viele? Also wahrscheinlich weiß er gar nicht, warum hat er das überhaupt vorgebracht. Aber er bringt eben dieses Anliegen und alles, was er beobachtet hat, zu Jesus hin. Und viel mehr ist tatsächlich zu Andreas auch gar nicht gesagt. Dann haben wir Philippus. Philippus ist wie Andreas ein griechischer Name, war aber bei den Juden auch sehr häufig. So die Anfänge aus Johannes 1, da möchte ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, das habe ich ja auch schon mal erklärt. Auch Philippus war eben zu der Zeit schon dabei. Auch er fällt wieder auf bei der Speisung der 5000. Ich weiß nicht, ob Jesus ihn extra provozieren wollte, aber er fragt eben Philippus, ja, was macht man jetzt mit den ganzen Leuten, die wir hier haben? Wie soll man die ernähren? Und dann ist Philippus Antwort, für 200 Denare Brote reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Also Philippus sagt quasi, selbst wenn wir jetzt super viel Geld ausgeben, dann bringt das immer noch nichts. Also wir können diesen Leuten letztendlich nicht helfen. Eine weitere Stelle, wo er ein bisschen ja, negativ auffällt, ist am Ende in Johannes 14, wo Jesus dieses Gespräch mit all seinen Jüngern hat und ihnen noch vieles vermitteln will und sie relativ begriffsstutzig sind. Da sagt Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Quasi die Quintessenz von 3 Jahren mit Jesus unterwegs gewesen zu sein. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Wir müssen diesen Philippus, also den Jünger, von einem anderen Philippus unterscheiden, der fast prominenter ist in der Bibel. Der Philippus, der einer der 7 war oder auch Philippus, der Evangelist genannt war, den wir aus der Geschichte von dem Kämmerer und weiteren, von dem Kämmerer aus Samaria und dann von der Küste, insbesondere Caesarea aus der Apostelgeschichte Kapitel 8 kennen. Das war ein anderer Philippus. Das war einer der 7, die wir heute Diakone nennen, beziehungsweise Philippus der Evangelist. Dann haben wir Bartholomäus als nächstes. Bartholomäus ist kein richtiger Name. Das ist, das heißt eigentlich Sohn des Ptolemai, wenn man es zurück ins Aramäische geht. Also wir kennen seinen Eigennamen gar nicht. Er wurde immer nach seinem Vater quasi benannt. Es war damals nicht ganz unüblich, aber ja, sein Eigenname hat es irgendwie nicht geschafft in diese Listen. Er wird immer neben Philippus genannt und deswegen wird er oft mit Nathanael aus dem Johannesevangelium identifiziert. Weil Matthäus, Markus, Lukas nie Nathanael erwähnen und Johannes nie Bartholomäus erwähnt, der aber immer zusammen mit Philippus auftaucht und auch ganz am Ende, wo die Jünger fischen gehen, nachdem Jesus ja gestorben war. Auch da ist Nathanael eben wieder dabei und ja, sonst sind da nur welche von den Zwölfen dabei. Also möglicherweise war Bartholomäus dieser Nathanael der gerechte und vorbildliche Jude. Dann Matthäus. Matthäus ist eine Abkürzung. Sein eigentlicher Name war Mattathias. Von Matthäus wissen wir, dass er ein Zöllner war und dass er, als Jesus ihn dann berufen hatte, ein großes Gastmahl für Jesus gegeben hatte. Die Geschichte haben wir auch schon behandelt. Dann haben wir Thomas. Auch das ist wieder nur ein griechischer Versuch, seinen eigentlichen Namen bzw. Beinamen aus dem Aramäischen. Theoma, das heißt dann auch Zwilling, und einige von uns wissen das auch, dass es immer wieder heißt im Johannesevangelium, Thomas, der auch Zwilling genannt ist. Bei ihm ist interessant, dass er im Johannesevangelium ein paar Mal in interessanter Weise genannt wird. Zum Beispiel, als Jesus in Judäa immer mehr Widerstand hatte, dann aus Judäa weggegangen war, dann aber dahin zurück wollte, um Lazarus aufzuerwecken, dann sagt Thomas, ich weiß jetzt nicht, in welcher Stimmung er es gesagt hat, das muss man sich jetzt selbst ausmalen, er sagt auf jeden Fall zu den anderen Jüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Ob das jetzt fatalistisch, heroisch, in welcher Einstellung auch immer gesprochen war. Es widerspricht vielleicht so ein bisschen diesem Bild, das wir von Thomas haben, als einem, der einfach nur zweifelnd und hinterfragend war und Sachen nicht geglaubt hat. Hier ist es immerhin sehr initiativ, was er vorbringt. Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Ja, auch Thomas tut sich bei dem Gespräch in Johannes 14 nicht so positiv hervor. Er sagt zu Jesus, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie könnten wir da den Weg dorthin kennen? Ja, kurz danach mussten sie anderen Leuten erklären, wie der Weg dahin geht. Kennen diese berühmte Geschichte, dass er den anderen Jüngern nicht geglaubt hat, dass Jesus wirklich auferstanden ist und Jesus selbst nochmal sehen und betasten musste, bevor er es dann glauben konnte. Und nach der Tradition hat er seinen Dienst dann in Persien oder Indien gehabt. Dann haben wir noch einen weiteren Jakobus. Deswegen wird bei ihm auch der Vater genannt. Das heißt Jakobus, Sohn des Alpheus, um ihn eben vom anderen Jakobus zu unterscheiden. An anderer Stelle heißt er auch Jakobus der Jüngere. Und seine Mutter gehörte zu den Frauen, von denen es deutlich genannt wird, dass sie Jesus nachgefolgt sind und Jesus gedient haben. Und seine Mutter war auch eine der Frauen, die das leere Grab gefunden haben. Und insofern, ohne jetzt böse sein zu wollen, ist seine Mutter fast bekannter als er selbst. Dann haben wir Thaddäus oder mit anderem Namen Judas, Sohn des Jakobus. In Markus und Matthäus wird er Thaddäus genannt, in Lukas und Apostelgeschichte wird er Judas, Sohn des Jakobus, genannt. Die Frage ist, warum der andere Name hier? Nun, wir kennen das aus der Bibel aus verschiedenen Geschichten, dass Leute mit mehreren Namen auftauchen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Lukas hier den historisch korrekten Namen, also Judas, überliefert und Matthäus und Markus dann diesen Namen Judas nicht mehr verwendet haben, weil der eben dann in der frühen Kirche aus bekannten Gründen sehr in Verruf geraten war, wegen dem anderen Judas, und ihn deswegen nur mit seinem zweiten Namen Thaddäus aufgeführt haben, weil er auch unter den Aposteln und in der Gemeinde dann mehr unter diesem Namen bekannt war. Auch er ist einer derjenigen, die keine gute Antwort geben in Johannes 14, wo es steht, Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Wobei das fast noch die beste Aussage von den Jüngern in dem Kapitel ist, ist ja schon auch irgendwo eine berechtigte Frage. Jesus, warum hast du dich nicht einfach allen offenbart, Das würde dann heißen, warum hast du nicht direkt die Weltherrschaft an mich gerissen? Warum hast du dich nur uns offenbart und nicht der Welt? Und dann muss Jesus eben nochmal erklären, wie er sein Reich aufrichtet und dass es eben zuerst im Verborgenen besteht. Zwei Jünger fehlen noch, Simon der Kananäer. Das hat nichts mit Kana, also mit der Stadt zu tun, es hat auch nichts mit Kanaan zu tun, sondern die Auflösung gibt auch hier Lukas, wo der schreibt, Simon genannt Eiferer. Und dieses Wort Kananäer bedeutet eben auch auf Hebräisch so viel wie Eiferer oder Zelot. Und diese Zeloten, das waren Menschen, die mit Gewalt das Ende der römischen Herrschaft in Israel bewirken wollten. Denn sie haben wahrscheinlich so Pinhas oder Elia aus dem Alten Testament als Vorbilder gehabt oder in der Zeit kurz davor auch die Makkabäer. Und es ist schon interessant, wenn man darüber nachdenkt, dass unter den Aposteln auf der einen Seite Matthäus war, also ein Zöllner, der für den römischen Staat gearbeitet hat, und auf der anderen Seite einer, der gewaltbereit gegen den Staat war. Also unter anderen Umständen hätte Simon vielleicht auch einen Anschlag, Mordanschlag auf Matthäus geplant. Es wird eben da schön deutlich, wie Versöhnung ein Teil des Werkes Jesu war. Dann haben wir noch einen, Judas Iskariot. Er ist benannt, beziehungsweise auch schon sein Vater hat diesen Beinamen Iskariot, das bezieht sich auf die Stadt, aus der die ursprünglich stammten. Man weiß natürlich von Judas, er war derjenige, der Jesus verraten hat, der dann gemerkt hat, was er da für einen schlimmen Fehler gemacht hat, dem Hohen Rat das Geld zurückgebracht hat und es nicht tragen konnte, sodass er Suizid begangen hat. Es gibt noch eine weitere Stelle, die auffällig ist in Bezug auf Judas, und zwar als Maria dieses teure Öl nimmt und Jesus damit salbt, sagt er, hätte man dieses nicht verkaufen und das Geld den Armen geben können? Und der Kommentar von Johannes ist einfach nur, er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Ja, man kann selbst die egoistischsten Motive irgendwie fromm anpinseln. Ja, warum war Judas Teil von den Zwölfen? War das ein Unfall? Wir haben ja in der Gottesdienstleitung schon gehört, dass Jesus freiwillig gestorben ist. Und wir sehen einfach auch hier die Hand Gottes, der ja auch schon im Alten Testament vorhergesagt hatte, dass der Messias eben verraten würde. Und Judas war dann eben derjenige, der sich dafür bereit gestellt hatte für diesen Verrat. Also die Berufung von Judas war kein Unfall. Jesus ist da kein Missgeschick unterlaufen. So, jetzt stellt Jesus auch heute Menschen zusammen. Nicht in so einem besonderen Zwölfergremium vielleicht, aber er ist heute der Baumeister der örtlichen Gemeinden. Und in dieser Gemeinde stellt er verschiedene Menschen zusammen. Diese Menschen haben unterschiedliche Stärken, Schwächen, Tendenzen, Persönlichkeiten, Charaktere. Sie waren bei den Jüngern schon teilweise komplett gegensätzlich, wie sie getickt haben. Wir sehen das in der frühen Gemeinde, welche großen Gegensätze es da gab. Juden, Heiden, Wohlhabende, Sklaven. Und da wird immer deutlich, wie Versöhnung ein fester Teil ist vom Werk Jesu. Und wenn das bei uns nicht der Fall ist, dass es zu Versöhnung und Gemeinschaft von ganz gegensätzlichen Personen kommt, also wenn sich zum Beispiel ein bestimmter Menschenschlag mit seinem Charakter und seiner Persönlichkeit durchsetzt, dann bekommen die anderen natürlich den Eindruck, ich bin hier fehl am Platz. ich gehöre da irgendwie nicht dazu. Und das wäre schade, wenn das bei uns so ist, dass nur bestimmte Menschen den Eindruck haben, ja, da kann ich dazugehören, und andere, nee, die ticken irgendwie alle gleich und alle irgendwie anders als ich. Ja, wollen wir einfach dran arbeiten, dass wir so einen Eindruck erwecken wie Jesus, der alle willkommen geheißen hat, der mit ganz unterschiedlichen Leuten offensichtlich klargekommen hat, auch ganz unterschiedlichen Leuten kein Problem hatte, Verantwortung zu geben. Und lasst uns das Gleiche einfach widerspiegeln, dass wir Jesus nicht auf falsche Weise verkörpern und ihm dadurch Schande machen. Die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. Ich mache jetzt ganz schnell mit dem Letzten. Wir hatten nämlich gelesen, dass Markus 3, Verse 14 und 15, möchte ich nochmal kurz vorlesen. Da bin ich noch nicht drauf eingegangen. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Also, wozu hat Jesus die 12 denn jetzt genommen? Er hat ja 12 Leute zusammen organisiert, zusammengestellt, die unterschiedlich waren, die irgendwie alles mal fortsetzen sollten. Aber was hat das konkret bedeutet? Das erste ist, damit sie bei ihm seien. Das ist die Vorbereitung für das, was später kommt. Das erste Ziel von diesem Team, das Jesus zusammenstellt, ist einfach Wachstum. Jesus hatte den Jüngern ja in Aussicht gestellt, kommt mit mir und ich will euch zu Menschenfischern machen. Ja, was war davon bisher passiert? Bisher konnten sie nur Jesus dabei beobachten, wie Jesus selbst Menschen gefischt hat. Und es war bisher und auch noch für eine ganze Zeit weiter, die Aussendung der 12 kommt später, es war für eine ganze Zeit für diese 12 einfach nur dran zu kommen und zu sehen, zu hören und zu lernen, zu begreifen und zu wachsen. Und das ist bei uns nicht anders, wenn es um den christlichen Dienst geht und die Zurüstung und die Reifung. Auch dort steht vor den Diensten, dass wir bei Jesus sind, also Gemeinschaft mit ihm pflegen. Dass wir dabei sind, dass wir sehen, dass wir hören, dass wir lernen, dass wir persönlich reifen, dass wir in der Gemeinschaft auch wachsen und in die Gemeinschaft hineinwachsen, in der Gemeinschaft zunehmen und dadurch zunehmen an Vertrauen und Gunst der Gemeinschaft. Und dann das zweite Ziel für dieses Team ist der Dienst. Diese Aufgaben, die Markus hier genannt hat, zu predigen und Dämonen auszutreiben. Matthäus fügt noch hinzu, Kranke zu heilen. Also das zweite Ziel war, dass sie genau das weiter tun sollten, was Jesus gemacht hat. Diesen Dienst und wie sie das getan haben und was wir dafür für unseren Dienst lernen können, das lassen wir jetzt mal weg. Das können wir auch an der Stelle noch anschauen, wenn die 12 ausgesendet werden. Aber hier doch die Lektion, dass Jesus dann zur rechten Zeit die Möglichkeit gibt, mehr zu tun. Er sendet uns aus, wenn er uns aussendet. Und manchmal ist es einfach auch noch nicht dran. Aber er hat immer dieses Ziel, uns als Christen zuzurüsten für diesen Dienst und uns vorzubereiten und dann zu seiner Zeit einzusetzen. Also wenn ich noch mal ganz kurz jetzt zusammenfasse, was wir heute gehört haben und aus der Predigt, aus diesem Text mitnehmen können. Der erste Gedanke war, wie treffe ich meine Entscheidungen? Wie Jesus seine Entscheidungen getroffen hat, haben wir gesehen. Er hat sehr viel Wert darauf gelegt, Gott zu fragen und zu Gott zu beten. Dann der nächste Gedanke, wie sicher es ist, was wir von Jesus wissen, weil Jesus sich bewusst war, es muss auf treue Weise weitergegeben haben, was ich gesagt und getan habe. Die Leute können sich nicht alle ein beliebiges Bild von mir machen, so wie es heute die Menschen tun, sondern ich brauche Leute, die es treu weitergeben und diesen Zweck haben die 12 eben erfüllt, sodass wir treue Zeugen haben und wissen können, was Jesus getan hat. Dann die Sicherheit, die daraus hervorgeht für uns, dass da einer ist, der uns ausgewählt hat, dass da einer ist, der mich gezogen hat und dass da einer ist, der sagt, niemand kann mich aus meiner Hand, und dann nochmal wiederholt, niemand kann mich aus der Hand meines Vaters rauben. Dann, wir haben das Team gesehen, unterschiedliche Personen, Charaktere, genauso auch heute, unterschiedliche Leute, die Jesus zusammenstellen möchte, machen wir ihm einfach keine Schande, dadurch, dass wir irgendjemand ausgrenzen oder so einen Rahmen irgendwie erschaffen, so muss ein Christ sein, sondern alle willkommen heißen und zusammenwachsen und ja, diese Versöhnung leben, die Jesus seinen ganzen Dienst hindurch gepredigt und gelebt hat. Und diese Geschichte mit der Zurüstung zum Dienst. Jesus schenkt uns, wie gerade gesagt, zu gegebener Zeit die Möglichkeit, mehr zu tun und vielleicht das zu tun, was wir in unseren Gedanken schon als unsere Gaben sehen, was wir als unsere Vision sehen. Er schenkt zu seiner Zeit die Möglichkeit, das zu tun. Er sendet uns aus, wenn er aussendet. Und er verfolgt dieses Ziel auch. Es ist nicht so, dass dann wartet man halt, bis es soweit ist, sondern er hat dieses Ziel, uns zuzurüsten und vorzubereiten auf diesen Moment, wo er uns einsetzen möchte in der Weise, die er für uns geplant hat. Aber es ist nicht so, dass es vorher nichts zu tun gäbe. Im Reich Gottes gibt es immer die Möglichkeit, sich einzubringen und zu dienen, auch wenn die Gabe, das, was ich vielleicht verabsichtige, aktuell noch keine offenen Türen findet. Es ist nämlich so, dass das super wichtig ist, und das haben wir ja auch bei den Jüngern gesehen, dass Gott uns einfach vorbereiten muss, bis wir bereit sind für einen Dienst. Auch wenn wir das selbst vielleicht gar nicht so unbedingt sehen, aber wir sehen doch, die Jünger mussten bei Jesus sein und lernen. Und so ist es auch bei uns, dass wir sehen müssen, dass wir hören müssen, dass wir lernen müssen, dass wir charakterlich reifen müssen, dass wir auch in der Gemeinde, also in der Gemeinschaft wachsen müssen, dass wir uns bewähren müssen und Vertrauen der anderen gewinnen können, um dann in der Situation zu sein, dass wir unseren Dienst antreten können, so wie Jesus ihn für uns vorgesehen hat. Lass uns noch zum Abschluss aufstehen. Ich bete dann noch. Ja, Herr, wir durften heute sehen, wie du schon sehr früh daran gearbeitet hast, dass dein Vermächtnis weitergetragen wird, Herr. Dass da zuverlässige Zeugen sind, die das weitergeben, was du getan und gesagt hast. Danke, dass wir dieses feste Wissen haben können, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir alles lesen, was die Apostel sonst geschrieben haben, dass du sie dazu autorisiert hast und dass wir uns deswegen völlig darauf verlassen können. Ja, danke, Herr, dass wir auch sehen können, dass die Jünger jetzt nicht irgendwelche Superhelden waren von Anfang an, sondern dass es einfach Menschen waren und ganz unterschiedliche Menschen, Herr. So wissen wir auch, dass du an uns arbeitest und uns weiter vorbereitest, uns führst und uns auf verschiedene Weise an uns arbeitest und uns wachsen lässt, Herr. Ja, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, wir wollen dir dienen mit dem, was wir haben und wie wir dir aktuell schon dienen können, Herr. Und wir wollen auch in der Gemeinde ein Miteinander leben, wo jeder willkommen ist, auch wenn er anders ist, als ich es bin, Herr. Amen. Dann sind alle zu Kaffee und Kuchen im Speisesaal eingeladen.